Ja, herzlichen Dank, dass wir das Lied miteinander singen konnten, Amazing Grace. Die Frage, was es für uns noch bedeutet, immerhin stammt der Text ja aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ingeborg Korb hat ja schon darauf hingewiesen, der John Newton war Kapitän eines Sklavenschiffs, hat also auch verdient und davon gelebt, Menschen in Unfreiheit zu lassen und zu transportieren. Er geriet in schwere Seenot und erfuhr seine Rettung dann als Gnade und Erbarmen Gottes, trotz seiner seemännischen Kenntnisse. Und dann wird er Geistlicher und gemeinsam mit William Wilberforce tritt er für die Bekämpfung der Sklaverei ein. Wie beschreibt der John Newton diese amazing, diese beeindruckende, bewegende, berührende Gnade? Er beschreibt es als Staunen über die Gnade Gottes. Und er sagt dann über die Gnade, diese Gnade lehrt mich Gottesfurcht. Religiös war er in irgendeiner Weise vorher auch. Aber diese Gnade hat ihn Gottesfurcht gelehrt. Diese Gnade löst Ängste, sagt er. Diese Gnade, sagt er, ist kostbar, ist was Wertvolles. Und der Mann war ja nicht arm. Diese Gnade bewahrt nicht nur das Leben. Und diese Gnade leitet nach Haus. Er wusste, was ein sicherer Hafen bedeutet, aber für ihn lag dieser Hafen ganz woanders, also auch im Reich Gottes und bei Gott selbst zu Hause. Für mich die Frage heute, wie schätzen wir eigentlich so die Gnade Gottes ein? Ist das für uns ein Thema? Ist sie kostbar? Ist sie selbstverständlich? Haben wir uns daran gewöhnt? Ist sie vielleicht auch billig? Nehmen wir sie so mit? Oder gibt es gar Gnade im Abverkauf? Wir haben ja nun langsam überall Sale, eigentlich das ganze Jahr hat das Saison. Oder ist die Gnade so eine Art Giveaway, dass man da so frei verschenkt, so zum Mitnehmen als kleines Werbezuckerl? Was ist die Gnade Gottes heute im 21. Jahrhundert wert oder hat es überhaupt eine Bedeutung für uns? Früher war ja der Sommerschlussverkauf im September. Und seit Jahren lesen wir übrigens ständig Sale das ganze Jahr über. Für mich die Frage, gibt es auch einen Abverkauf, ein Sale in Sachen Glaube und Glaubensding? Dazu schauen wir uns mal dieses Foto an. Ich habe das vor einigen Jahren mal in Mariazell fotografiert. Ich fand das so interessant, dachte, das kann man sicherlich auch mal als Beispiel in einer Predigt einsetzen. Manchmal muss man näher hinschauen. Abverkauf, -20%. Kreuze jeder Farbe, jeder Größe, jeder Machart im Abverkauf. Auch Kruzifixe, wo der Christus noch zu sehen ist. Rosenkränze unten links, Engelsfiguren, nur Köpfe, manchmal ganze Gestalten. Alles gut im Abverkauf, -20%. Da möchte man doch am liebsten zugreifen und sein Schnäppchen machen. Das Leben ist schließlich teuer genug. Für mich war dieses Bild ein Anlass, mal darüber nachzudenken, wie billig oder teuer Christus ist. Und wie billig oder teuer die Gnade Gottes zu bekommen ist. Paulus sagt ja, dass wir Menschen durch Gottes Gnade, durch den Tod Jesu Christi am Kreuz, teuer erkauft sind. Für mich die Frage in diesem Zusammenhang, wie billig, preiswert, schnäppchenmäßig ist diese Gnade Gottes zu bekommen und brauchen wir die überhaupt? Man kann ja auch ganz gut ohne diese ganzen Dinge leben. Man muss die ja nicht mitnehmen. Wie schaut es aus im Blick auf unser persönliches Leben? Wie sieht unsere Bindung an Christus aus? Ich habe in den letzten Jahren so einige Gespräche geführt, wo immer die gleichen Phänomene auftauchten. Wo also Leute sagten, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber ich habe so wenig Zeit für ihn. Ja, also ich habe so meinen Job, meine Familie, meine Hobbys, meine Herausforderungen des Alltags, auch meine Probleme und für Jesus bleibt wenig Zeit dabei. So kann man leben, wenn man Jesus so vielleicht 20% des Lebens gibt. Man kann aber auch anders leben. Man kann sagen, Christus ist der Herr über mein ganzes Leben, über meine Familie, über meine Hobbys, meine Freundschaften, meine Beziehungen, meinen Job, meinen Alltag. Gnade, die alles durchdringt. Schauen wir mal an, was man da entdecken kann. Wann ist ein Mensch eigentlich ein Christ? Um Christ zu sein, braucht es ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Jesus ist der Herr. Wer das sagen kann, und bekennen kann, ist Christ. Oder ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das gehört zum christlichen Glauben dazu. Nur, wie weit das reicht in unserem Leben? Reicht das in alle Bereiche hinein zu 100% oder gehen wir uns mit 80% zufrieden? Sagen wir, diese 80% unseres Lebens stellen wir Gott zur Verfügung, da soll er Einfluss und da soll er seine Herrschaft ausüben, aber diese 20%, so dieser Abverkauf, dieser Rest, den behalte ich für mich. Das ist so mein Herrschaftsbereich. Wie weit reichen die Herrschaftsbereiche Christi und des Heiligen Geistes zum Beispiel? Ich glaube, dass es für Christen, da schließe ich mich mit ein, die Versuchung gibt, das Leben zu 80% Christus zu unterstellen und in 20% des Lebens selbst Herr zu bleiben oder Herrin zu bleiben. Und wenn in diesen Bereichen dann was schief geht, dann wird die Gnade Gottes das schon richten. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir so leben, den Wert der Gnade Gottes zum Abverkaufsartikel degradieren. Gnade wird billig und fällt auf Ramschniveau. Schauen wir mal das nächste an, bitte. Am Anfang meines Theologiestudiums an der Universität Göttingen hatten wir ein Einführungssemester mit einem Professor. Der hat uns gesagt, für alle Studienanfänger damals, Sie müssen das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer lesen. Und er hatte einen Assistenten, der dieses Seminar, das ich dann auch besucht habe, begleitet hat. Dieser Assistent hat übrigens das Lied Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, geschrieben, Hartmut Birkelbach. Wir haben ein Semester intensivst miteinander verbracht und das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer studiert. Bonhoeffer hat dieses Buch 1937 geschrieben. Ich selber habe ein Exemplar in der dritten Auflage von 1950. Bonhoeffer hat dieses Buch geschrieben in einer Zeit, damals 1937, kirchliche Erneuerung, weil Ideologien wie das Dritte Reich und die deutschen Christen den Glauben herausgefordert haben und nochmal ganz neu nachgefragt haben, was bedeutet Nachfolge in unserer Zeit? Die bekennende Kirche hat sich damals formiert und das nochmal richtig durchbuchstabiert. Und ich denke, dass wir ähnliche parallele Zeiten haben, wo wir herausgefordert sind, in unserer Gesellschaft Nachfolge noch einmal durchzubuchstabieren. Damals war Nachfolge das Thema. Ich glaube, dass es heute nicht weniger Thema ist. Dietrich Bonhoeffer wurde wenige Tage vor dem Untergang des Dritten Reichs am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet. Und er hat die Entwicklung, die er beschrieben hat in diesem Buch, nicht mehr persönlich erlebt, aber angestoßen. Und Nachfolge bleibt immer noch ein Thema. Und zwei große Schlagworte kommen in diesem Buch vor. Er spricht von der billigen Gnade und von der teuren Gnade. Er sagt, billige Gnade ist für Christen, die Jesus nachfolgen, Folgendes. Billige Gnade ist wie eine Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. Eine Gnade ohne Preis und Wert, so aus der unerschöpflichen Vorratskammer der Kirche und der Gemeinde. Mit der Begründung kann man ja leben. Der Preis wurde von Gott ja längst bezahlt. Auf die bezahlte Rechnung hin ist alles Weitere in Zukunft umsonst zu bekommen. Nach dem Motto, lebe wie du willst, die Gnade Gottes deckt alles gnädig zu. Im Gegensatz dazu steht die teure Gnade. Sie ist teuer, sagt Bonhoeffer, weil sie in die Nachfolge ruft. Das heißt, dort braucht es Veränderung und erste Schritte. Und sie ist Gnade, weil sie in die Nachfolge Christi ruft und nicht irgendwo hinführt. Die teure Gnade ist teuer, weil sie uns unser Leben kostet, weil sie uns grundsätzlich erschüttert und in Frage stellt. Und sie ist Gnade, weil sie uns das Leben schenkt. Die Gnade ist teuer, sagt Bonhoeffer, weil sie Gott teuer gewesen ist. Und sie ist Gnade, weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer gewesen ist. Ich glaube, dass Gnade für viele Christen heute entweder ein fremder Begriff geworden ist, den man irgendwo so mal gehört hat und mitnimmt. Wir haben ja beim Kinderabteil gemerkt, wie schwierig das ist, das auch zu erklären, diesen Begriff. Und gleichzeitig haben Menschen, die schon lange Christ sind, sich an diesen Begriff gewöhnt. Ich lebe ja täglich von der Gnade Gottes, was ja im Prinzip auch stimmt. Aber Gnade wird zur Gewohnheit und unterschätzt. Bis dahin, dass man Martin Luther missverstehen könnte. Martin Luther hat mal gesagt, auf Latein hat er es gesagt, Pecca fortitas, sed fortius fide et gaude in Christo. Das heißt auf Deutsch, sündige tapferer, aber glaube und freue dich in Christus umso tapferer. Das klingt ja fast nach billiger Gnade. So nach einem Freibrief zum Sündigen. Ja, leb von der Gnade und dann tu, was du willst. Das Ganze steht ja im Zusammenhang der Reformationszeit. Und damals gab es ja die sogenannten Ablassbriefe. Das waren so Bescheinigungen, wo man bescheinigt bekam, gegen Geld natürlich, dass einem bestimmte Sünden oder Zeiten im Fegefeuer reduziert werden. Die konnte man kaufen. In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, gibt es heute noch den sogenannten Tetzelstein. Tetzel war der Ablassprediger des Papstes. Der hat also diese Briefe verkauft und hat damit viel Geld gesammelt zum Bau der Peterskirche in Rom. Dafür wurde das Geld nämlich gebraucht. Und dieser Tetzel wurde bei seiner Reise über den sogenannten Elm, das ist so zwischen Braunschweig und Magdeburg, überfallen von einem Raubritter. Und ihm wurde die Kasse geklaut, diese Ablasskasse gestohlen. Da war richtig viel Geld drin. Und der Tetzel schimpfte natürlich Zeter und Mordio. Und der Raubritter, der ihn überfallen hat, hielt ihm einen Ablassbrief unter die Nase für zukünftig zu begehende Sünden. Das heißt, dieser Ritter hatte vorgedacht, wie er an die Kasse kommt und wie ihm seine Sünden dafür entlassen werden. Gnade war käuflich. Man kann manchmal in Museen noch diese Ablassbriefe ausgestellt sehen. Das ist historisch interessant. Luthers große Entdeckung war ja unter anderem sola gratia, also allein die Gnade. Weil uns die Gnade durch Christus geschenkt ist, brauchen wir keinen Ablass mehr und wir können es auch nicht kaufen. Das funktioniert nicht. Jetzt kann es natürlich passieren, und da wird Luther oft missverstanden, wenn er so etwas sagt, sündige und stehe dazu. Du hast einen Freibrief für alle deine Sünden, durch die Gnade ist das längst erledigt. Nach dem Motto, mein Wille geschehe und dein Job Gott ist es, mir zu vergeben und gnädig zu sein. Der Paulus ist übrigens vor fast 2000 Jahren einem ähnlichen Phänomen begegnet. In Römer 6, Vers 1 fragt er, sollen wir nach dem Motto leben, lasst uns in der Sünde bleiben, damit die Gnade umso größer wird? Und dann spricht er über die Taufe und sagt, nein, das ist ein ganz großes Missverständnis. Die Gnade, die Gott uns geschenkt hat in Christus, bedeutet nicht, ein ungehorsames Leben zu führen. Die Gnade, die Christus uns geschenkt hat, heißt nicht weiter in Sünde zu leben oder in eigener Gnadenlosigkeit oder im Verstoß gegen die Gebote. Darum geht es nicht. Sondern das Evangelium von der Gnade spricht ja davon, dass wir immer als Menschen Sünder sind und es auch bleiben. Das ist eine Realität. Und dass wir aber gerade als Sünder von Gott gesucht werden. Andere, die keine Sünder sind, sind für Gott ohne Interesse. Die sprechen sich ja selbst gerecht. Und zum Evangelium von der Gnade gehört auch, wir werden durch Gottes Gnade gefunden und gerettet. I once was lost, but now I'm found, haben wir vorhin gesungen. Ich bin gefunden worden, weil Gott sich auf die Suche gemacht hat und ich mich auch habe finden lassen. Das Ganze aus Gnade. Schauen wir mal weiter. Hier ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief. Der sagt, wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, uns trifft keine Schuld. Dann ist die Wahrheit nicht in unserem Werk. Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann ist Gottes Wort nicht in unserem Werk. Der erste Johannesbrief ist ja übrigens an Menschen geschrieben, die schon länger Christen sind. Wahrscheinlich Christen der zweiten, dritten Generation. Die wissen und glauben genau, worum es geht. Und dennoch leben sie in dieser Versuchung, die hier beschrieben wird und angesprochen wird. Wir kennen das aus dem öffentlichen Leben und der Politik. In der Regel gilt die Unschuldsvermutung. Aber trifft diese Unschuldsvermutung immer zu? Wie ist das mit der Unschuldsvermutung in Bezug auf Gott und unseren Nächsten und uns selbst? Wir sind ohne Sünde, uns trifft keine Schuld. Wer das sagen kann, dem kann man nur gratulieren. Der ist nämlich Christus gleich und Gott gleich. Gleichzeitig ist ja die Gefahr da, sich selbst zu betrügen, wie der Schreiber des ersten Johannesbriefs das beschreibt. Betrug gegen Gott, gegen den Nächsten und uns selbst. Wo Gott dann zum Lügner gemacht wird, wo wir andere unter unserer Schuld leiden lassen oder gnadenlos selbstgerecht sind. Wenn Gott aber bei uns am Werk ist und uns in seine Nachfolge ruft, ist es das Ende dieser Lügen. Dann kann ich auch dazu stehen, zu dieser Erkenntnis, ich bin ein Sünder, ja, Mich trifft auch Schuld und ich tue Dinge, durch die ich schuldig werde und schuldig bin. Und Gottes Wort deckt dann billige Gnade auf, die wir uns selbst gewähren und anderen verweigern. Aber es gibt sie ja auch, die teure Gnade. Dazu das nächste Bild. Was für ein Kontrast. Eine teure Gnade, die unendlich kostbar ist, für 0,00. Ich habe mich bei diesem Bild gefragt, was haben wir eigentlich in so den Einkaufswagen unseres Lebens eingeladen? Und wie viel Raum und Platz ist in diesem Wagen für das Angebot der Gnade Gottes? Gehen wir daran vorbei, nehmen wir das nächste mit und zahlen dafür auch einen Preis, denn dieser Preis ist äußerst ungewöhnlich. Das habe ich in einem Supermarkt noch nie erlebt. Trauen wir einem solchen Angebot oder ist das Kleingedruckte auf der Rückseite, wo doch alles seinen Preis hat? Ich habe mir gedacht, wenn mein Einkaufswagen mit vielen Dingen gut gefüllt ist, die mein Leben bestimmen, wird darin nur wenig Platz für Gottes Gnade sein. In so einem Wagen kann ja viel drin sein, so Lebensinhalte, das macht mein Leben aus. Gesetzliche Überzeugungen, so muss ein anderer leben. Selbstgerechtigkeit, ich bin völlig okay. Vielleicht auch eine Idee von Christus, wie ich mir Christus gerade so vorstelle und was mich auch prägt. Oder vielleicht auch mein Ideal von einem heiligen Leben. Vielleicht auch ein bestimmtes Lehrverständnis, wie man Bibel auslegt, ein Schriftverständnis. Vielleicht auch meine Erwartungen ans Gemeindeleben oder an bestimmte Personen dieser Gemeinde. Dazu könnte auch gehören, eine pauschale Sündenvergebung ist eh alles geregelt. Ich erlasse mir selbst meine Sünden, aber behalte sie anderen. Ich glaube, wer seinen Einkaufswagen mit vielen solchen Dingen gefüllt hat, geistlich, bei dem bleibt wenig Raum für Gottes Gnade. Wie wäre es, dieses Wagen mal umzupacken, mal auszuladen und dann auf Basis der Gnade Gottes nochmal ganz neu zu füllen. Wie wäre es, wenn Jesus Christus und seine Gnade unser Leben zu 100% füllt und wir uns nicht im Abverkauf damit zufrieden geben? Wenn es neben Jesus, so sagt Bonhoeffer das, keine anderen Inhalte mehr gibt, weil Jesus allein der Inhalt ist, von dem aus alles andere das rechte Licht bekommt. Zum Schluss noch ein Hinweis auf einen weiteren Vers. So geht das. Im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Wie kann Jesus also zu 100% unser Leben füllen? Wie viel Raum geben wir Gott in unserem Leben? Oder steht er eh drüber? Das ist gut. Oder gibt es Hinderungsgründe? Es gibt ja auch immer so Fragen, die einen beschäftigen. Es gibt Menschen, die auf dem Weg des Glaubens sind und eine Ahnung davon haben, von Jesus und was Nachfolge heißt, aber im Fragen bleiben. Weil wer fragt und echte Antworten bekommt, müsste ja etwas tun. Man könnte das so formulieren, ich will ja Gott gehorsam sein in allen Bereichen, aber Gott sagt mir ja nicht, wie ich das kann. Oder Gottes Gebote sind ja nicht immer so eindeutig und lassen ja manches offen. Und das lässt mich ständig im inneren Konflikt. Und dann kommt die Frage, was soll ich denn tun und ändern? Ich kann es doch nicht, weil ich habe doch keine Anhaltspunkte. Ich glaube, von der Bibel her gibt es eine ziemlich klare Antwort. Tu das, was du schon längst weißt und bleib nicht im Fragen. Tu das, was du schon längst weißt und bleib nicht im Fragen. Denn du kennst dich ja selbst am besten und du weißt doch um die Treue und Gnade Gottes. Und die ist erfahrbar und die reinigt von allem Unrecht. Und darum geht es dann bei der teuren Gnade Gottes. Kann man in drei Punkten zusammenfassen. Gott wendet sich uns liebevoll und ohne jede Vorbedingung zu. Deswegen können wir uns das auch nicht kaufen. Christus ruft uns in seine Nachfolge. Und er tut das wirklich. Und ich glaube, wir haben es längst gehört. Wie antworten wir darauf oder bleiben wir im Fragen, brauchen wir noch irgendwelche weiteren Rufe? Und zum Dritten, wie schaut es aus? Ist unsere Antwort ein gesprochenes Bekenntnis, was es ja braucht, Jesus Christus ist der Herr, oder auch ein gehorsames Tun, das sich da, wo wir etwas erkennen, auch verändert. Ich glaube, dass jetzt unsere persönliche Entscheidung gefragt ist auch. Ich glaube, dass es Menschen gibt, auch hier im Gottesdienst, die Christus nachfolgen möchten, vielleicht zum ersten Mal. Wenn du da schon lange auf dem Weg bist, mach diesen Schritt zum Glauben oder auch zur Taufe. Es gibt auch Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wo man sich immer wieder neu orientieren muss und neu den Ruf Gottes hören muss von seiner Gnade. Das ist möglich, umzukehren und Leben zu verändern. Und wenn wir Gottes Gnade im Leben erfahren, dann heißt es, das loszulassen, was unser Leben füllt und belastet. Und Gott in unser Leben einzuladen, zum ersten Mal oder wieder neu, dass seine Gnade unser Leben füllt, zu 100%. Das Ganze ist natürlich eine persönliche Entscheidung, die man nicht durch endloses Fragen verdrängen sollte. Es ist ganz persönlich deshalb, weil niemand anders das für uns übernehmen kann. Jeder tritt allein die Nachfolge Christi an, sagt Dietrich Bonhoeffer. Das heißt, Gnade ist etwas ganz Persönliches. Aber keiner bleibt in der Nachfolge Christi allein, weil es nämlich eine geschenkte Gemeinschaft einer Gemeinde gibt. Gemeinde aus Heiligen und Sündern. Und am Schluss möchte ich das noch stehen lassen mit der Frage, wie wir uns entscheiden.